Was passiert im Gesundheitswesen?
Und warum passiert es?
Willkommen bei Gesundheit argumentiert, dem Podcast, der die Antworten gibt.
Gemeinsam mit Expertinnen, Entscheiderinnen und Menschen aus der Praxis sprechen wir über Entwicklungen, Herausforderungen und analysieren Trends. Klar, kritisch und nah dran. Für alle, die wissen wollen, wie unser Gesundheitssystem wirklich funktioniert.
Wir, das sind der Gesundheitspolitik- und Strategieberater Michael Eipeldauer und der Gesundheitspublizist und Relatos-Chefredakteur Martin Rümele. Die Sozialversicherungen erwarten laut der jüngsten Gebarungsvorschau auch trotz erster Reformen der Regierung und zusätzlicher Mittel von den PensionistInnen massive Verluste. Jetzt kennt man das, wie das Spiel funktioniert mit der Gebarungsvorschau. Die ist immer im Frühjahr und dann kommt ein Rechnungsabschluss eher später im Jahr mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen in der Regel. Und dennoch, die einst von der ÖVP-FPÖ-Regierung versprochene Patientinnen-Milliarde gab es nie und wurde später zum Marketing-Schmäh erklärt. Aktuell diskutieren die Bundesländer, die Spitäler, für die sie zuständig sind, an den Bund abzugeben. Also manche diskutieren das, andere eher weniger. Über all das reden wir heute ganz intensiv mit der aktuellen Vorsitzenden der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Frau Magistra Claudia Neumeier-Stickler. Ich danke Ihnen, dass Sie sich heute Zeit nehmen für uns.
Vielen Dank für die Einladung.
Zu Beginn sehen wir uns immer ein paar Fakten an. Die Krankenversicherungsträger erwarten auf der Basis selbst veröffentlichter Zahlen für 2025 ein Minus von etwas über 580 Millionen Euro. Alle drei gesetzlichen Krankenversicherungsträger kommen 2026 gemeinsam auf ein Minus von rund 440 Millionen Euro und 2029 auf ein Minus von 926 Millionen Euro. Als Gründe für die Verluste werden die Wirtschaftsflaute, sinkende Einnahmen, aber auch der medizinische Fortschritt und die Demografie genannt.
Frau Neumeier-Stickler, Sie sind Juristin. Sie waren früher in der Wiener Gebietskrankenkasse. Sie sind Leiterin des gesundheitspolitischen Referats des ÖGB und Sie verfügen über eine langjährige Expertise im Sozialversicherungswesen. Seit einem Jahr sind Sie jetzt an der Spitze des Dachverbands. Wollen Sie unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen erzählen, wer die Person dahinter ist?
Ja, sehr gerne. Wie Sie schon gesagt haben, ich bin jetzt seit Anfang 2025 in die Konferenz des Dachverbands gewählt worden als eine der beiden Vorsitzenden. Im Dachverband gibt es ja ebenso wie in der ÖGK und der PVA seit der Sozialversicherungsorganisationsreform das Spezifikum, dass es einen rotierenden Vorsitz gibt. Das heißt, für den Dachverband bedeutet das konkret, ich habe im ersten Halbjahr für die Arbeitnehmerinnenkurie den Vorsitz und Peter McDonald im zweiten Halbjahr für die Arbeitgeberinnenkurie. In der ÖGK und PVA funktioniert das ja auch auf diese, muss man ja sagen, doch sehr, sehr spezielle Weise. Und das Besondere für mich im eigentlich fast, also in den ersten 11 Monaten dieser neuen Periode war, dass ich von diesem 10-köpfigen Gremium, also es ist ja besetzt aus den Obleuten beziehungsweise Obmann und Obmann-StellvertreterInnen, die einzige Frau war, also eine Frau unter 9 Männern in diesem 10-köpfigen Gremium. Seit November hat sich das geändert, weil durch die Neubesetzung in der BVEB jetzt auch eine Obmann-Stellvertreterin dazugekommen ist. Also über diese Verstärkung freue ich mich sehr. Allerdings ist es natürlich trotzdem noch ein sehr gravierendes Missverhältnis. Also das vielleicht einmal kurz zur Einordnung. Ich wurde auch zur Obmann-Stellvertreterin in der AUVA gewählt, also über diesen Weg auch der Vorsitz in der Konferenz. Und ja, also Gesundheitspolitik begleitet mich wirklich schon seit fast 2 Jahrzehnten oder eigentlich mehr als 2 Jahrzehnten und ist auch wirklich mein Herzblut steckt da dahinter, weil Gesundheit einfach eines der zentralsten Elemente ist für die Menschen.
Wie stellt sich für Sie jetzt diese Situation im Gesundheitswesen grundsätzlich dar? Wir hören, dass die Krankenversicherungen vor allem ein Einnahmenproblem haben aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der Demografie. Wie kann man das in den Griff bekommen?
Ja, also es ist natürlich eine sehr große Herausforderung. Ich glaube, da kann man auch gar nichts beschönigen. Es ist auch immer nur die Frage auch, wie, von welcher Seite man sich diesem Thema annähert. Weil in den letzten Monaten ist eigentlich verstärkt immer noch davon die Rede, es entstehen zusätzliche Ausgaben. Es werden dann noch ein stärkeres Defizit erwartet, eben gerade auch durch die demografische Entwicklung und natürlich durch den medizinischen Fortschritt, den wir ja insgesamt sehr begrüßen. Also das möchte ich schon sagen, dass das ja eine grundsätzlich positive Entwicklung ist, dass neue Leistungen und neue Therapiemöglichkeiten zur Verfügung stehen. Aber das verursacht natürlich auch eine gewisse Kostendynamik. Über was aber viel zu wenig gesprochen wird, ist über die Einnahmenseite, weil die Einnahmenstruktur in der Sozialversicherung ist außer dieser Änderung, die es im letzten Jahr gegeben hat, dass die Krankenversicherungsbeiträge der Pensionistinnen und Pensionisten auf 6% erhöht wurde, eigentlich seit Jahren im Wesentlichen unverändert, außer zusätzlicher Mittel, die durch den Finanzausgleich oder durch Gesundheitsreformmaßnahmen den Weg gefunden haben. Aber aus meiner Sicht muss man schon auch wirklich mal darüber sprechen, ob man an dieser Beitragsstruktur etwas ändert, ob man zum Beispiel wertschöpfungsorientierte Elemente einbezieht, ob man ein bisschen an der Schraube der Höchstbeitragsgrundlage dreht. Also ich möchte jetzt gar nicht jetzt schon eine ganz konkrete Maßnahme vorschlagen, aber ich würde mir wünschen, dass es da keine Denkverbote gibt und dass man auch diesen Weg bei Überlegungen mit einbezieht.
Höchstbeitragsgrundlage, vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer erklärt, ist alle die über einer bestimmten Einkommensgrenze verdienen, zahlen für das, was sie mehr verdienen, keine Krankenversicherungsbeiträge. Das ist interessanterweise auch zu einem Großteil Männer.
Ja, das ist korrekt.
Auch eine Nachfrage, ich habe eingangs schon darauf hingewiesen, oft gibt es einen großen Unterschied, ein großes Delta zwischen der Gebarungsvorschau und dem Rechnungsabschluss. Meistens ist die Gebarungsvorschau viel negativer, als der Rechnungsabschluss dann im Endeffekt ist. Wie erklären Sie sich das? Ist das ein Planungsproblem?
Nein, das würde ich nicht als Planungsproblem sehen. Es ist natürlich so, dass man sehr vorsichtig prognostizieren muss und gewisse Entwicklungen mit einbeziehen muss, die sich dann manchmal nicht in diesem Ausmaß entwickeln. Und in einzelnen Fällen, das ist ja auch positiv, entwickelt sich dann die Beitragsstruktur vielleicht doch etwas positiver, als die Prognose war. Aber insgesamt gesehen, ja, gibt es da natürlich eine gewisse Dynamik, wobei man schon sagen muss, die negative Gebarungsvorschau, die es gegeben hat, die hat sich in einer gewissen Weise natürlich auch bestätigt und hat sich im letzten Jahr dahingehend zumindest etwas entspannt, da es ja durch die Krankenversicherungsbeitragsanhebung mehr an Einnahmen gegeben hat.
Durch politische Maßnahmen?
Durch eine gesetzliche Maßnahme, genau. Wobei ja auch trotzdem auch einige Schritte gesetzt worden, die dann auch wieder zu neuen Ausgaben führen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die von mir sehr begrüßte Änderung bei der Rezeptgebührengrenze hin zur Arzneimittelkostenausgabenobergrenze gekommen ist und das Einfrieren der Rezeptgebühr, die für heuer durchgesetzt wurde, die ich aber eben, wie gesagt, im Sinne der Patientinnen und Patienten und der Leistbarkeit von Medikamenten sehr begrüße.
Die Rezeptgebühr ist ein Selbstbehalt. Wie stehen Sie ganz grundsätzlich zu Selbstbehalten?
Aus meiner Sicht gibt es bereits einige an Selbstbehalte und generell einiges, was an Kostenbeteiligungen von Patientinnen und Patienten zu tragen ist. Und ich würde es sehr ablehnen, wenn es zu neuen Selbstbehalten oder zu einer starken Erhöhung von Selbstbehalten kommen würde. Wir haben jetzt schon eine Ungleichheit im Zugang dadurch, dass oftmals hohe Privatausgaben erforderlich sind, um an die notwendigen Gesundheitsleistungen zu kommen, und zusätzliche Selbstbehalte würden das noch verschärfen. Ich glaube auch nicht daran, dass es ein Steuerungsinstrument ist, wie von vielen Seiten es so gesehen wird.
Wenn Sie regelmäßig die neuesten Nachrichten aus der Welt der Gesundheit in Ihre Inbox möchten, dann abonnieren Sie doch einfach den Newsletter Relatus Med des Fachverlages mit Media. Der Newsletter kommt dreimal die Woche und bietet aktuelle Nachrichten, Interviews, Analysen und Umfragen. Nirgendwo sonst gibt es so schnell, unabhängig und umfassend alles, was das Gesundheitswesen bewegt. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. www.relatus-med.at und www.relatus-farm.at. Jetzt haben wir vorher über die Einnahmen geredet und grundsätzlich über die Struktur der Sozialversicherung, die getragen wird von Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen. Die Wirtschaftskammer ist jetzt grundsätzlich gegen eine Erhöhung der Beitragssätze, die, glaube ich, seit 2004 auch unverändert sind. Auch wenn wir jetzt das Thema Selbstbehalte angeschnitten haben, auch da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen. Wie gehen Sie damit um und wie ist auch generell das Klima zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen in der Sozialversicherung? Weil ja da, und das ist dann der zweite Teil der Frage, auch die Reformen von ÖVP und FPÖ ja eigentlich eine Verschiebung auch im Einfluss und letztlich in der Macht gebracht haben von der Arbeitnehmerinnenseite eigentlich zu den Arbeitgeberinnen.
Ja, Sie haben da was sehr Wichtiges angesprochen, dass sich ja das Verhältnis in der Selbstverwaltung seit der Sozialversicherungsorganisationsreform, also Vulgo-Kassenfusion, unter dem Titel ist es ja fast bekannter, im Jahr 2018, 2019 gebracht hat. Diese Verhältnisänderung wirkt natürlich sehr stark hinein. Es war ja seit jeher, also mehr als 130 Jahre so, dass die eigentlich Versicherten, das heißt die eigentlich von der Krankenversicherung betroffenen Personen, auch die Mehrheit in der Repräsentanz hatten, weil es, wie gesagt, um die Eigenverwaltung ihrer Angelegenheiten ging, beziehungsweise das ja auch ein Wesen der Selbstverwaltung ist. Und durch die Änderung, dass es eine Parität gibt und somit Dienstgeber de facto eine Vetomöglichkeit zu allen Entscheidungen haben, weil es ja mehrheitliche Entscheidungen braucht, hat das natürlich sehr starke Auswirkungen auch auf das, was für Versicherte angeboten werden kann. Es ist deswegen unerlässlich, dass man ein gutes, auch sozialpartnerschaftliches Miteinander in der Sozialversicherung pflegt, wenn auch es natürlich gewisse Spannungen und auch gewisse Differenzen im Zugang geht. Also die Frage, ob man an der Einnahmenstruktur etwas ändert, im Gegensatz dazu der Frage, was bei den Ausgaben angepasst wird, welche Leistungen womöglich gekürzt oder nicht ausgebaut werden. Das sind natürlich Spannungsfelder, die man im Alltag auch spürt.
Sie sind Arbeitnehmervertreterin. Wie geht es Ihnen damit, wenn der neue Gesundheitsreformfonds insbesondere aus Mitteln gespeist wird, die seitens der Pensionistinnen und Pensionisten erfolgen?
Grundsätzlich ist es wichtig, dass Mittel zur Verfügung stehen, um Leistungen auszubauen. Und ich glaube, das ist gerade das ganz Zentrale daran, dass diese Mittel auch zum Leistungsausbau verwendet werden. Also gerade im Bereich Prävention gibt es einen enormen Nachholbedarf in Österreich. Also wenn hier neue Akzente gesetzt werden können und neue Maßnahmen entwickelt werden können, ist das etwas sehr Positives. Insgesamt muss man sich natürlich überlegen, ob es einen guten Ausgleich dahingehend gibt und wie das Verhältnis ist, aus dem die Mittel für die Sozialversicherung bzw. für die Gesundheitsversorgung und Steuerung generell kommen.
Hören Sie auch in weitere MedMedia-Podcasts rein, zum Beispiel in Irgendwie pathologisch, den Podcast der Österreichischen Gesellschaft für Pathologie, kurz ÖGPAT.
Jetzt ist in dieser Fonds, der da geschaffen worden ist, da gibt es ja auch ein Gremium, das den verwalten soll. Die Regierung hat es jetzt besetzt mit den Gesundheitssprecherinnen der Regierungsparteien plus zwei Experten. Wie gehen Sie damit um, dass wir auf der einen Seite eine Selbstverwaltung haben in Österreich, in der Sozialversicherung? Ist es dann nicht erstaunlich, dass der Bund den selbstverwalteten Körperschaften dann quasi sagt oder vorgibt, wie sie mit dem Geld umgehen müssen?
Es ist sicher ein spezielles Konstrukt, aber ich möchte das jetzt gar nicht negativ sehen. Ich glaube, das Jahr wird zeigen, wie gut dieses Instrument funktioniert. Es ist auch zentral, dass die Sozialversicherung hier einerseits beratend einbezogen wird, aber dann natürlich bei der ganz konkreten Umsetzung von Maßnahmen, Ausbau Primärversorgung, neue Präventionsmaßnahmen, was da alles mit sich kommen wird, braucht es die Expertise aus der Sozialversicherung und dann auch die Umsetzung. Ich bin aber sehr positiv gestimmt, dass das gut funktionieren kann.
Denken Sie, dass das unter einer anderen Konstellation zu einem Aufschrei in der Sozialversicherung geführt hätte?
Kann ich so oder möchte ich so jetzt auch gar nicht beurteilen, weil ich eben denke, wir müssen es jetzt daran messen, wie gut es funktioniert und wie zielgerichtet dann auch die Maßnahmen sind, die ja in erster Linie bei der Bevölkerung, bei den Menschen ankommen sollen und müssen.
Die Regierung will die Primärversorgung ausbauen. Wir haben darüber schon gesprochen und insbesondere geht es da auch um den Gesundheitsreformfonds. Sie will das stärken. Zuletzt hat der Rechnungshof kritisiert, dass die Zahl der besetzten Kassenverträge in der Allgemeinmedizin gemessen an der Einwohnerzahl zwischen 2009 und 2019 um 10,2% und zwischen 2019 und 2023 noch einmal um 5,1% gesunken sind. Wie soll der Ausbau der Primärversorgung funktionieren, wenn es laut Rechnungshof immer weniger ÄrztInnen mit einem Kassenvertrag gibt?
Und vielleicht noch ergänzt, wenn ich das höre, warum gibt es eigentlich immer weniger Kassenverträge? Zahlen aus der ÖGK zeigen, dass gar nicht die Jungen das sind, die eigentlich keine Kassenverträge nehmen wollen, sondern dass vor allem jene über 45 die Kassenverträge zurücklegen.
Das ist sicher zweifelsfrei eine der größten Herausforderungen, vor denen wir jetzt in den nächsten Jahren stehen, dass wir die Kassenverträge wieder so attraktiv machen, beziehungsweise auch die Attraktivität, die ein Kassenvertrag ja hat, richtig kommunizieren können. Der Ausbau der Primärversorgung ist ein ganz zentraler Schritt. Wir sind sicher am guten Weg. Also da ist in den letzten Jahren, gerade 2024 und 2025, einiges gelungen. Weil Ende 23 waren es noch unter 40 Primärversorgungseinheiten, jetzt sind es 106 Primärversorgungseinheiten. Also das ist gewachsen, aber natürlich noch lang nicht in dem Ausmaß, wie wir es gerne hätten, beziehungsweise wie es für eine gute flächendeckende Versorgung auch erforderlich wäre. Das heißt, im Weg darüber, Ärztinnen und Ärzte, vor allem aber auch andere Gesundheitsberufe zu gewinnen, ist der eine wichtige Schritt. Und ich eben vorher schon gesagt habe, den Kassenvertrag selbst so attraktiv zu gestalten beziehungsweise die attraktive Gestaltung so zu kommunizieren, ist wichtig. Dass viele Ärztinnen und Ärzte ihren Kassenvertrag zurücklegen, also erfüllt mich ganz besonders mit Bedauern. Ich kann es auch zum Teil verstehen, wenn in manchen Gebieten zu wenig andere Ärztinnen und Ärzte verfügbar sind und die Ordinationen überrannt werden und nicht mehr die Zeit bleibt, die Ärztinnen und Ärzte gern für die Patienten hätten. Aber das ist ein bisschen eine Negativspirale, die wir durchbrechen müssen.
Sie sprechen von Attraktivierung und eigentlich von Partnerschaftlichkeit im Stil. Andere setzen da mehr auf Druck und Zwang. Wie sehen Sie das Verhältnis sozusagen im Umgang mit Ihren Vertragsärztinnen und Ärzten?
Also ich bin generell eher eine Freundin von guter Vertragspartnerschaft bzw. guter Gesprächsmöglichkeit und sehe Zwang oder Sanktionen wirklich nur als allerletztes Mittel. Aber ja, also für mich ganz wichtig ist, dass wir auch wirklich versuchen, nicht nur über die Ärztinnen und Ärzte zu sprechen, sondern eben auch alle Gesundheitsberufe gut einzubeziehen, weil vieles, was jetzt an Versorgungsengpässen da ist, passiert, weil wir noch immer ein sehr arztzentriertes System haben und das multidisziplinäre Arbeiten erst so Schritt für Schritt Fuß fasst. Also hier müssen wir auch schneller werden, dass das gut funktioniert.
Wie sehen Sie generell die Rolle von niedergelassenen Ärztinnen, aber auch beispielsweise von Apotheken, von Apothekerinnen?
Ja, es sind alles niedergelassene Ärztinnen, Ärzte, weitere Gesundheitsberufe, auch die Apotheken, Orte, wo Gesundheitsversorgung passiert. Besseres Miteinander, eine bessere Steuerung wäre in manchen Bereichen sicher wünschenswert. Also es ist ja vieles auch noch über Jahrzehnte gewachsene Vertragssystem etabliert, wo wir jetzt langsam in vielen Bereichen versuchen, das besser zueinander zu führen. Also die Primärversorgungseinheiten, vor allem auch mit der guten Vernetzung zu den anderen Partnern, ist da ein Weg, aber kann auch nicht der letzte sein. Also aus meiner Sicht führt vieles in der Zukunft oder sollte vieles in der Zukunft darüber führen, dass wir die Patientenwege verbindlicher gestalten und somit alle Orte der Gesundheit besser einbeziehen und den Patienten und Patientinnen die Möglichkeit geben, dann auch wirklich immer an der richtigen Stelle behandelt und betreut zu werden.
Weil Sie das sagen, eine Frage, die ich auch jetzt immer wieder aus dem Gesundheitsbereich gehört habe: Kann es sein, dass der Sozialversicherung da auch im Zusammenhang mit der Einführung der E-Card quasi ein Problem entstanden ist, dass man ein Problem geschaffen hat und man gesagt hat, mit der E-Card können die Patientinnen quasi überall hingehen, das ganze System steht ihnen offen und jetzt eigentlich die auch völlig unkontrolliert selber entscheiden, wo gehe ich jetzt irgendwie hin? Es gab in den vergangenen Jahren eine Zeit lang immer wieder, hat man diskutiert, dass die Hausärztinnen so quasi auch eine Art Gatekeeper sein sollen. Das habe ich dann jetzt in den letzten Jahren viel weniger gehört. Das ist jetzt irgendwie wieder ein bisschen weg. Also meine Frage ist, kann das sein, dass man sich da quasi was geschaffen hat, was man jetzt nicht mehr in den Griff kriegt? Oder müsste man da jetzt zurückrudern und sagen, na, also quasi ICARD heißt zuerst Behandlungspfad so und nicht mehr für alles offen?
Ich glaube, das Entscheidende ist, welche Schritte wann gesetzt werden. Wenn es gut definierte Patientenwege gibt und wenn den Patientinnen und Patienten dann auch begleitet, immer die richtige Stelle angeboten wird, dort dann auch die Termine zur Verfügung stehen, dann werden, davon bin ich überzeugt, viele nicht mehr diverse Ärztinnen und Ärzte aufsuchen, sondern sehr froh sein darüber, dass es diesen neuen Pfad und diesen neuen Weg geht, durch den sie auch begleitet werden. Also das müsste aus meiner Sicht der erste Schritt jetzt sein, diese Wege zu definieren, diese Pfade zu definieren, da ganz besonders auch auf die diversen Krankheitsbilder, also auch auf chronische Erkrankungen Rücksicht zu nehmen und da dafür Sorge tragen, dass eben nicht mehr diverse Termine erforderlich sind und damit auch nicht zu lange Wartezeiten für die Patientinnen und Patienten entstehen. Die ICARD selbst war aus meiner Sicht ein wirklicher Meilenstein, in dem eben die Zettelwirtschaft und das Papier abgeschafft wurde und die Möglichkeit besteht, wirklich auch selbstbestimmt mit der ICARD die notwendigen Leistungserbringer aufzusuchen.
Die letzte Regierung hat sich dem Thema digital vor ambulant vor stationär gewidmet und verschrieben. Das wird im Wesentlichen weitergeführt. Martin Römele hat das auch schon ein bisschen ausgeführt jetzt. Jetzt sind aber gerade vor Jahresende ganz wesentliche Schritte der Digitalisierung verschoben worden. Was sagen Sie dazu? Spricht man viel über Digitalisierung und wenn es dann dazu kommt, kriegt man es nicht hin?
Man spricht viel für Digitalisierung. Es ist auch einer der zentralen Wege, wie es zu Erleichterungen und auch zu besserer Planbarkeit kommen kann. Es ist auch, also es wurde manches verschoben, aber es wurde auch in den letzten Jahren schon einiges umgesetzt, was, das finde ich sehr bedauerlich, gar nicht so im Fokus ist und bei vielen Menschen auch noch gar nicht angekommen ist, dass es diese Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel, dass über die ICARD eine E-Berechtigung an den betreuenden Arzt oder die Ärztin erteilt werden kann oder die Apotheke, wodurch einige Wegzeiten erspart werden und gerade für nicht mobile Patientinnen und Patienten da eine enorme Erleichterung entsteht. Die Diagnosekodierung, die jetzt mit 01.01.26 verpflichtend eingesetzt wurde, mit der halbjährlichen Übergangszeit, die hoffentlich auch einzelne Probleme, die es eventuell dann an einzelnen Stellen noch geben könnte, gut entdeckt und beseitigt werden, sodass es dann ab 1. Juli 2026 auch wirklich nahtlos funktioniert und nahtlos dokumentiert wird. Also wir sind in vielen, glaube ich, schon auf einem sehr guten Weg, aber ja, das muss zeitgerecht und rasch auch so vorangehen. Also es sind sicher noch sehr, sehr viele Schritte, die wir setzen müssen.
Und der Eltern-Kind-Pass, wir hören viel von Masern.
Eltern-Kind-Pass, also vor allem auch jetzt die Einführung des elektronischen Eltern-Kind-Passes, das ja auch noch für dieses Jahr vorgesehen ist, ist auch, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt, gerade auch mit den Möglichkeiten der Einsicht. Aber hängt natürlich auch am Untersuchungs- und Leistungsprogramm zusammen. Also da hoffe ich sehr, dass wir auch dann bald zu dem Schritt kommen, dass es bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnt wird und weitere Leistungen aufnimmt. Impfen ist da natürlich ein Schritt dabei. Ja. Also das ist eines eigentlich der für mich sehr wichtigen Themen, dass wir es wieder schaffen, die Impfzahlen zu erhöhen, die Impfquoten zu erhöhen.
Der Oktober kann eingehalten werden.
Aus jetziger Sicht kann der Oktober eingehalten werden, ja. Ist definitiv am Plan.
Ein anderes Thema, das wir jetzt also ein bisschen gestreift haben, ist die Finanzierung im Spitalsbereich, die duale Finanzierung, dass die Länder und Gemeinden einen Teil der Spitäler zahlen, aber zu 100% steuern. Die Sozialversicherung zahlt nur quasi in einen Topf. Viele Länder diskutieren derzeit, ob sie die Spitäler an den Bund abgeben. Manche Länder sind dafür, andere dagegen. Das läuft auch quer durch die Parteien. Also manche SPÖ-geführten Bundesländer sind dafür, andere dagegen. Und bei der ÖVP ist es das Gleiche. Also da gibt es wenig Einigkeit unter den Ländern, aber viel Diskurs darüber, ob man das machen kann. Seit Jahren wird diese Problematik eigentlich diskutiert. Wie sehen Sie das? Sollen die Krankenversicherungen die Spitäler übernehmen?
Momentan sind da ja die diversesten Ideen und Vorschläge am Tisch, die den Reformprozess jetzt begleiten. Muss ich sagen, macht natürlich den Reformprozess insgesamt nicht einfacher, weil einer der ersten Schritte war ja, dass vom Bundesministerium eine umfassende Analyse beauftragt wurde, die im April oder Mai fertiggestellt werden soll. Also ich begrüße das sehr. Ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Schritt, dass man hier einmal eine umfassende Leistungsanalyse hat und darauf auch dann planen und den Bedarf darauf ausrichten kann. Und zur Frage der Finanzierung, es ist für mich immer die Frage, aus welcher Perspektive man das sieht. In erster Linie muss man überlegen, was brauchen die Menschen in Österreich, was brauchen die Patientinnen und Patienten an Versorgung, wo gibt es diese Versorgung, wo ist der ideale Platz, also dieser berühmte Best Point of Care für die Versorgung, und darum herum müssten die Systeme angepasst und koordiniert werden. Ich bin der Überzeugung, für die Menschen ist es nicht relevant, wer steuert, wer finanziert, sondern für sie ist es relevant, dass mit den Beiträgen, die sie leisten, die Versorgung gewährleistet wird, die sie brauchen. Insgesamt muss man natürlich auch sagen, Überlegungen zur Finanzierung etwaiger Änderungen löst an sich noch nicht das Problem, dass man insgesamt eine nachhaltige Finanzierung braucht. Das müsste der erste Schritt oder der zentrale Schritt sein, dass man sieht, was braucht es an Finanzierung, wo kann man Redundanzen vermeiden, wo kann man besser steuern. Auch hier wieder Stichwort Patientenwege, und auf der Basis dann weiter planen.
Manche von uns erinnern sich noch an den Österreich-Konvent im Jahr 2008. Damals waren die Mehrheitsverhältnisse noch ganz andere und im Gesundheitsbereich hat sich nicht sehr viel geändert. Wie schätzen Sie jetzt die aktuelle Situation ein und womit rechnen Sie punkto Eintrittswahrscheinlichkeit Gesundheitsreform?
Es hat sich in der Gesundheit schon auch in den letzten, sagen wir jetzt, 1,5 Jahrzehnten etwas geändert. Also die Gesundheitsreform, die 2012, 2013 umgesetzt wurde mit der Zielsteuerung, auch mit der stärkeren Planung, also durch den österreichischen Strukturplan Gesundheit und die regionalen Strukturpläne, waren da schon ein wichtiger Entwicklungsschritt, auf den jetzt manchmal vergessen wird oder die nicht mehr so im Fokus von vielen sind. Aber natürlich gewisse Schnittstellenproblematiken, die sind weiterhin vorhanden und die verschärfen sich jetzt dadurch, dass es vermehrte Wartezeiten gibt, dass es in manchen Bereichen Engpässe gibt. Und deswegen, glaube ich, wird das auch jetzt so verstärkt wahrgenommen und kommen jetzt auch diese verstärkten Forderungen.
Wird das gelingen?
Ich bin davon überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind, dass es gelingen kann, weil wirklich von allen Seiten gesehen wird, dass wir an der Verbesserung der Versorgung gemeinsam arbeiten müssen, dass es auch nur gemeinsam gelingt. Es sind verschiedene Stakeholder in dem Bereich, es sind verschiedene Stakeholder verantwortlich, also sowohl durch die unterschiedlichen Finanzierungsströme, aber vor allem auch durch die unterschiedlichen Kompetenzen, was es aber aus meiner Sicht nicht zwingend erschwert, sondern einfach nur erforderlich macht, dass man gemeinsam spricht, dass man gemeinsam plant und auch für die Zukunft den gemeinsamen Weg findet.
Wird noch viel zu diskutieren sein. Vielleicht sehen wir uns ja auch in diesem Rahmen wieder bei der einen oder anderen Gelegenheit. Frau Neumeier-Stickler, herzlichen Dank jetzt einmal für das Gespräch und dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Danke sehr.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Gesundheit argumentiert angelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie uns einfach weiter.
Gesundheit argumentiert finden Sie auf medmedia.at/podcast. Den Relatus-Newsletter können Sie abonnieren unter www.relatus-med.at oder www.relatus-pharm.at. Weitere Fachmedien finden Sie unter www.medmedia.at und Michael Eipeldauer treffen Sie unter www.eipeldauer-consulting.com.
Wir verabschieden uns auch im Namen des Teams des Medmedia Verlags für die Technik. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge sagen auf Wiedersehen Michael Eipeldauer
und Martin Rummele.
Thank you.
Das war eine Produktion von Med Media.